man muss das ein bisschen differenzierter betrachten. Einerseits gibt es Strafvorschriften, die aus der Scharia resultieren, die sich aber gegen einen spezifischen Akt richten, nämlich mann-männlichen Analverkehr. Es ist allerdings so, dass sozusagen dieser Akt sehr schwer nachzuweisen ist. Es werden 4 Augenzeugen gefordert, die das mit eigenen Augen beobachtet haben müssen. Und so, dass es irgendwie historisch eigentlich so etwas wie eine Verfolgung in der islamischen Welt trotz dieses Verbotes nicht gegeben hat. Was wir aber feststellen können, ist, dass gleichgeschlechtliche Liebe und auch Lust in der Liebeslyrik zum Beispiel eine sehr prominente Rolle gespielt hat. Also dass ungefähr die Hälfte aller persischen, arabischen und türkischen Liebesgedichte sich an junge Männer richten. Also dass das sozusagen in der Literatur also ein sehr prominentes Thema war.
Und wie sieht das dann quasi im Abendland aus, also quasi hier bei uns?
Also hier gibt es sozusagen seit dem 18. Jahrhundert sozusagen, kann man davon sprechen, dass gleichgeschlechtliche Liebe also sozusagen aus den Lebensvollzügen der Mehrheitsgesellschaft verschwunden ist sozusagen und in diesem selben Maße sozusagen eine homosexuelle Subkultur auftaucht. Und das ist auch eine Pathologisierung und gerade eben seit dem 18. Jahrhundert eine massive Verfolgung gegeben hat. Und sozusagen, wenn europäische Reisende über die islamische Welt gesprochen haben, dann haben sie sich also auch immer darüber empört, dass da sozusagen dieses Laster wieder die Natur derart verbreitet und akzeptiert sei. Ja, und das ist sozusagen irgendwie ein bisschen das Wechselverhältnis. Und gleichzeitig haben die dann ab Mitte des 19. Jahrhunderts dann auch sozusagen auch Einfluss auf die islamische Welt in der Hinsicht genommen, dass die islamische Welt dann zunehmend begonnen hat, diese Normen eigentlich aufzugreifen, zu inkorporieren und sozusagen diesen Modernisierungsprozess, der sich in Europa schon im 18. Jahrhundert abgespielt hat, bei sich zu wiederholen. Und sozusagen das auch im Namen der kulturellen Authentizität, im Namen der eigenen Religion und im Namen sozusagen entweder der Modernisierung oder der Abgrenzung vom Westen.
Also vertreten Sie dann quasi die These, dass im Endeffekt wirklich so diese Homophobie aus dem Westen in die islamische Welt exportiert wurde?
Ja, man muss immer sozusagen sehen, sie wurde aufgegriffen. Also sie ist schon auch, man darf den aktiven Teil sozusagen dabei nicht vergessen. Also diese Eliten hatten dann offenbar auch gewisse Interessen sozusagen, dieses westliche Modell von Homophobie zu übernehmen und sich damit neu zu legitimieren und neu zu formieren. Einerseits sozusagen die Modernisierer, die sozusagen also auch explizit im Westen nacheifern wollten und sozusagen dann aber auch die Islamisten, die sich vom Westen abgrenzen wollten und den Vorwurf, ja, sie duldeten das Laster wieder die Natur einfach umgekehrt haben, gegen den Westen gerichtet haben und sich im selben Maße sozusagen heteronormalisiert haben. Also man muss sozusagen, man kann es nicht so einfach als einen Export beschreiben, sondern auch als einen Import sozusagen, als ein aktives Aufgreifen dieser Normen. Mhm. Also ein Beispiel vielleicht, es gab sowas wie geschworene Bruderschaften in der islamischen Welt, wo sozusagen die Ayatollah sozusagen gerade im Iran, über den ich ja jetzt am Morgen verstärkt reden möchte, sozusagen gleichgeschlechtliche Paare sozusagen gesegnet haben und solche Institutionen zum Beispiel, die sind dann natürlich verschwunden. Oder es gab einen Diskurs über die Paradiesjünglinge, ja, also es gab die Huris und Gilman, die Paradiesjungfrauen, die Paradiesjünglinge und sagen auch dieser Diskurs über die Paradiesjünglinge ist zum Beispiel auch verschwunden.
Mhm. Wenn Sie jetzt quasi in Ihrem Buch analysieren oder quasi zu dem sozusagen Fazit gelangen, dass ja eigentlich diese Homophobie aus dem Westen quasi in die islamische Welt mehr oder minder exportiert wird, also aus bestimmten Gründen dort aufgenommen wird, besteht ja nicht eigentlich so da die Gefahr, im Endeffekt auch heutige Zustände in der islamischen Welt zu verharmlosen, weil ich meine, in islamischen Ländern werden halt Frauen und Homosexuelle wirklich auch unterdrückt, verfolgt und ermordet. Und das sind ja auch keine Erfindungen des Westens. Und auch sowas wie Zwangsehen oder Ehrenmorde sind ja auch nicht wirklich verschwörerische Erfindungen des Westens, sondern eigentlich Realität.
Also ich denke gar nicht, dass ich das verharmlose. Also gerade morgen wird es sehr stark, also auch werde ich mich kaum um den Westen kümmern, also ich werde sehr stark einfach über den Iran selber, über die Strukturen der Verfolgung da referieren. Nur ich finde, dass dieser historische Kontext wichtig ist, um zu begreifen, begreifen, dass es ein modernes Phänomen ist, dass man da erst eigentlich mit einem Modernisierungsprozess zu tun hat. Und dass man das nicht sozusagen, wie das im Westen häufig gemacht wird, sozusagen als mittelalterliche Rückständigkeit begreifen kann, sondern da werden sozusagen neue Strukturen aufgepflanzt. Und ich finde es auch von daher wichtig, dass man nicht sozusagen die Politik des Regimes verwechselt auch mit den Einstellungen der Bevölkerung. In der Bevölkerung ist es nochmal auch ein bisschen anders. Da passiert zum Beispiel auch immer noch viel gleichgeschlechtliche Sexualität und ist da sozusagen auch möglich, sozusagen auch in viel höherem Grade als hier. Und man darf sozusagen nicht das Regime gleichsetzen, auch mit der Bevölkerung, die teilweise dann nochmal auch andere Normen pflegt.
Sie haben gerade gesagt, also ganz plakativ, da wird das mehr toleriert als hier. Hier findet ja Folgendes statt, in vielen Schwulen- und Lesbenmagazinen stehen ja bei Übergriffen auf Homosexuelle und Queers ganz plötzlich immer die Frage nach einem Migrationshintergrund, wie selbstverständlich eigentlich im Vordergrund. Inwieweit wird denn Homophobie eigentlich zum kulturellen Merkmal gemacht?
Also ja, ist ein ganz interessantes Phänomen, das halt auch ein Teil des Prozesses, Migranten fremd zu machen, indem man sozusagen die Homophobie, die es da natürlich auch gibt, sozusagen einer anderen Kultur zuschreibt und da sozusagen andere Erklärungsmuster ansetzt, um zu erklären, wenn jetzt zum Beispiel Übergriffe von Migranten stattfinden, statt die als Teil der eigenen Gesellschaft zu begreifen. Und das finde ich einen relativ fatalen Prozess, gerade weil man zeigen kann, dass Migranten eigentlich an homophober Gewalt hier nicht wirklich überrepräsentiert sind, sondern es ist einfach ein Phänomen, dass Migranten in Großstädten wie Berlin genau an denselben Lebensorten leben, in denen auch die meisten Lesben und Schwule leben. Und dass das allein demografisch natürlich ein höherer Anteil sozusagen gegeben ist, dadurch, dass eben diese beiden Gruppen sozusagen zusammenleben. Aber ich finde sozusagen, was einfach übersehen wird, ist eben, dass das Migranten kein Spiegelbild der arabischen Gesellschaften oder der Türkei sind, sondern es ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, in der sie aufgewachsen sind, und das ist Deutschland.
Mhm. Noch zu einer anderen Frage. Heute Abend, also begleitend zum Vortrag morgen Abend, wird der Film The Birthday gezeigt. Der Dokumentarfilm begleitet ja junge Transsexuelle in der traditionellen und streng gläubigen Gesellschaft des Iran vor und während der Zeit ihrer Geschlechtsumwandlung. Dabei werden Familie, Partner und Freundinnen, aber auch Ärztinnen interviewt. Welche Rolle spielt denn Geschlechtsidentität in islamisch geprägten Staaten?
Also ich glaube nicht, dass man das verallgemeinern kann. Also ich werde auch viel jetzt über Transsexualität im Iran sprechen. Also morgen Abend, das ist vielleicht in dem Interview jetzt nicht so ganz rausgekommen, also dass ich sehr stark versuche, auch nochmal den Schwerpunkt auf Transsexualität zu legen. Und das interessante Phänomen beim Iran ist, dass da Transsexualität offiziell anerkannt ist. Iran ist das Land, das die meisten geschlechtsangleichenden Operationen der Welt durchführt, nach dem Iran. Und das ist eben dieser eigentlich krasse Widerspruch, dass es da sogar Ayatollahs gibt, die sich für die Rechte von Transsexuellen einsetzen und auf der anderen Seite sozusagen Homosexualität dermaßen sozusagen also verfolgt und ausgegrenzt wird zurzeit im Iran. Und diesen Widerspruch möchte ich eigentlich auch ein bisschen beleuchten. So, ne? Also, und es ist vielleicht auch gar kein Widerspruch in dem Sinne, dass sozusagen diese geschlechtsangleichenden Operationen eher stabilisierend auf eine heterosexuelle oder heteronormative Zweigeschlechterordnung wirken.